Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 von Franzi fragt. Hier ist Franzi. Ich sitze hier neben
Steffen.
Steffen, genau. Heute mache ich mal die Anmoderation, damit es mal ein bisschen spannender wird. Ich stelle wieder 8 Fragen heute, angefangen mit dem Gerätekonzept von Steffen bis hin zu dämlichen Aussagen und Steffen seiner Meinung dazu.
Genau, richtig. Und das mit den dämlichen Aussagen, das müssen wir unterstreichen. Wir haben ja, wie gesagt, dieses Konzept entwickelt, Franzi fragt. Aus 10 Jahren Studio TZ-Sätze Helden gibt es ein kleines Portfolio aus verschiedenen Fragen, also leichte Auszüge. Franzi hat wieder 8 Stück rausgesucht, beziehungsweise 8 Stück vorbereitet. Und ich werde jetzt hier ein bisschen malträtiert.
Genau.
Gut, fangen wir mal an.
Legen wir direkt los, genau. Welche Idee steckt denn jetzt zurzeit hinter deinem Gerätekonzept und warum hast du nicht nur eine Gerätelinie, also verschiedene?
Gerätefirmen, meinst du jetzt?
Genau.
Gut. Ja, also das Gerätekonzept ist ja stetig gewachsen, beziehungsweise ist ja von vornherein, von der Gründung, stand das eigentlich für mich schon. Nur damals war es aufgrund von finanziellen Aspekten natürlich und aufgrund von betriebswirtschaftlichen Aspekten natürlich noch nicht so möglich, mit Vollgas zu fahren, sondern man musste erstmal langsam hochbeschleunigen. So war das. Und wir haben damals gestartet mit etwas über 40 Trainingsstationen, inklusive Cardiobereich. So, ich glaube, 45 waren das. Und von vornherein war für mich schon der Grundsatz, nicht so eine standardisierte Dummpumperbutze zu bauen oder irgendwo, wo man jetzt einfach sagt, okay, ich pumpe mal ein bisschen, sondern ich wollte das schon so aufziehen, dass wir funktionell trainieren und das Funktionelle mit dem oder das Neue mit dem Traditionellen so ein bisschen zu verbinden. Also viele freie Bewegungsabläufe, viele funktionelle Bewegungen hier zu machen, aber auch isolierte Bewegungen zu machen als ergänzende Übung. Also jedes Konzept hat ja so seine Daseinsberechtigung und jedes Studio-Konzept ist ja letztendlich auch auf betriebswirtschaftlichen Wegen so ein bisschen konzeptiert, wie ist das Ganze wirtschaftlich oder wie kann ich das umsetzen. Und bei mir war das so ein bisschen so ein Mischmasch, wo ich einfach diese Mischung aus CrossFit und reinem Gerätetraining vermischen wollte, dass man die Möglichkeit hat, an freien Gewichten zu arbeiten, an Langhantel-Racks zu arbeiten, Klimmzüge zu machen oder an Kurzhanteln zu arbeiten und das nicht nur ein Rack pro Studio, sondern sage und schreibe, haben wir 11 Langhantel-Racks hier, 4 oder 5 Kreuzhebelstationen, 6 oder 7 T-Bars, auch freie T-Bars, mehrere Stationen, wo man Kurzhanteltraining machen kann, aber auch isoliert beispielsweise ein Beinbeuger und Beinstrecker, weil das alles seine Daseinsberechtigung hat, ergänzend zum funktionellen Verbundtraining. Also ich sage mal, wenn man in Kette trainiert und macht das Ganze frei, aktiviert man natürlich andere Muskelfasern, andere Muskelgruppen oder funktionellere Muskelgruppen, sage ich mal, als wenn man isoliert zweidimensional an einer Maschine arbeitet. Aber wenn man halt beides in Verbindung setzt, das war immer so mein Traum, dass man beides so nicht verteufelt einzeln, sondern beides zusammenfügt, dass man quasi vorher die Isolationsübung macht und danach zum Beispiel die Möglichkeit, gleich eine Verbundübung Anschluss zu machen in Form eines Supersatzes oder so. Und das war eigentlich das Konzept, was ich machen wollte. Und da haben halt bestimmte Geräte bei mir am Anfang immer, standen immer im Vordergrund. Und zwar waren das viele Zuggeräte am Anfang. Und aus jeglichem Winkel, von oben, von vorne, von unten, wo man halt funktionell daran arbeiten kann. Und das war für mich so der Sinn, warum ich auch fast 12 verschiedene Hersteller hier habe und aus verschiedenen Baujahren auch und nicht eine Gerätelinie genommen habe, weil ich bin der Meinung, das ist meine Überzeugung, dass wenn man eine Gerätelinie nimmt, gibt es natürlich aus der Gerätelinie immer für bestimmte Konzepte auch gute Geräte, aber es gibt auch Geräte, die sind überflüssig und das wollte ich halt umgehen, wollte ich mich nicht abhängig machen von irgendeinem Hersteller, sondern habe einfach nach meinem Konzept aus verschiedenen Herstellern, aus verschiedenen Baujahren mein Studio zusammengebaut und so mit 150 Stationen jetzt fast geschaffen, bestehend aus Isolationsbewegungen und funktionellen Ganzkörpergeräten oder beziehungsweise auch vielen freien Gewichtsformen, die wir hier so anbieten. Also das ist für mich eigentlich der Grund. Also allein die Hersteller kommen von weltweit her, mal Body Solid, mal Global Gym, dann ist es HBP, dann haben wir Phil Gym 80, dann haben wir viel Life Fitness, einige Geschichten davon und auch die Firma Hess zum Beispiel oder Flamesports, wie sie heute heißen, haben super, super Geräte, die gut ansteuern und das war für mich immer das Kernkriterium, da ein Potpourri zu schaffen aus verschiedenen Gerätelinien um das perfekte Konzept entstehen zu lassen. Also Kombination aus Isolationsübungen und Verbundübungen und freien Gewichten, dass man das machen kann. Das war so meine Grundidee eigentlich.
Jetzt kommen wir schon zu einer etwas anderen Frage. Was hältst du von Krafttraining im Alter und dazu zu Aussagen wie bitte im Alter nicht zu schwer heben?
Das kennst du als Physiotherapeutin wahrscheinlich auch, ne?
Ja.
Das kennen Leute in therapeutischen Berufen auch und die von Ärzten oder nicht nur von Ärzten, also von irgendwelchen Heilern oder Behandlern dann die Aussage bekommen, ja, sie dürfen nicht so schwer heben. Also diese Aussage ist immer pauschal gesagt, finde ich relativ fragwürdig, weil mit dem Verlust des schweren Hebens passiert auch im Körper eine Art Degeneration und das Ganze nicht nur muskulär, sondern auch auf Knochen-, Sehnen- und Bandstrukturebene, aber auch auf psychologischer Ebene. Also man entwickelt Hemmschwellen oder Angstschwellen gegenüber fremden Gewichten und das hat natürlich auch eine Hemmung bzw. eine Vermeidungshaltung inne. Und dadurch baut der Körper natürlich sukzessive ab. Und meine Devise ist, das, was ich auch mit älteren Sportlern oder älteren Patienten hier mache, ich bringe die Leute ins schwere Training, in Anführungsstrichen, wieder rein, möchte die da rein gewöhnen, mit der Prämisse, dass sie den Körper in eine richtige Winkelstellung bringen. Das ist viel entscheidender. Wichtig ist eigentlich, eine Bewegungsschulung zu erfahren und dann den Körper aufgrund dieser korrekten Bewegungsschulung, die ich erfahre, auch wieder höheres Gewicht bewegen kann. Also wenn ein Mensch quasi eine Vermeidungshaltung hat gegenüber dem Gewicht, ist das der falsche Ansatz. Man sollte als Therapeut oder als Trainer an der Bewegungsform arbeiten, dass der Körper zwangslagenfrei ausgerichtet wird durch eine koordinative Ansteuerung, dass man den Leuten beibringt, wie man das Becken zu stellen hat, wie man die Schultern zu stellen hat, wie man die Ferse oder den Fuß letztendlich belastet. Und dann sollte man die Leute an das Gewicht schicken. Und darüber wird sukzessive auch die Kraft verbessert und dadurch auch die Koordination und das Gleichgewichtsgefühl gestärkt. Weil meines Erachtens ist das so, dass zu viel Wert auf Einbeinstände oder auf unterschwellige Belastungsmuster in Form von Wackelbrettern oder so gelegt wird. Die Leute haben einfach zu wenig Maximalkraft. Und über die Maximalkraft hinweg resultiert letztendlich, wenn man die steigt oder steigen lässt, resultiert dadurch auch eine Verbesserung der Koordination und der Ansteuerung bzw. des Gleichgewichtsgefühls. Also der Ansatz ist bei mir so, ich versuche die Leute stärker zu machen, kräftiger zu machen, über das Großziel, die Leute beweglicher und vor allen Dingen sicherer im Alltag zu machen. Ob der nun 60, 70 oder 80 ist mir egal. Muskulatur wächst immer mit, der Körper ist immer gewillt, Muskulatur aufzubauen, Alter ist nur eine Zahl in der Ebene und man muss natürlich individuell entscheiden, wie kann ich den Menschen belasten, aber meistens ist es so, dass die Belastung viel zu unterschwellig passiert. Und deswegen versuche ich mit den Leuten erstmal eine Bewegungslehre zu machen. Das heißt, dass sie erstmal wieder lernen, sich richtig zu bewegen bzw. den Körper richtig auszurichten und dann das Gewicht letztendlich zu ziehen, zu drücken oder zu heben. Und das ist, finde ich, für mich der beste therapeutische Ansatz oder der beste Trainingsansatz, um da Verbesserungen zu kriegen. Weil Muskulatur, Knochen, Sehnen und Bänder degenerieren, wenn sie unterschwellig belastet werden und der Körper wird schwächer. Und die Leute sollen wieder einen Bezug bekommen zu Gewichten. Und wenn sie im Alltag eine Kiste Bier oder eine Kiste Wasser hochheben, müssen sie auch letztendlich funktionieren. Und das muss man im Krafttraining trainieren, damit man das im Alltag letztendlich anwenden kann. Und das kann man halt nicht mit Ringeltees mit anfassen, sondern man muss einfach den Trainingsansatz oder den therapeutischen Ansatz so wählen, über das Maximalkrafttraining soll die Koordination kommen und dadurch die Ansteuerung, dadurch die Sicherheit. Deswegen finde ich es immer sehr, sehr fragwürdig, oder sehr, sehr gefährlich zu sagen, ich darf ja nicht so viel, Doch angemessen muss sogar bis an die Grenze gegangen werden, weil der Körper einfach auf Grenze eingestellt ist. Das ist meine Devise.
Welche Trainingsform empfiehlst du denn dabei für Osteoporose-Patienten und was hältst du da eher für nicht sinnvoll?
Ja, also Osteoporose ist letztendlich eine degenerative Erkrankung des Knochenapparats, das heißt, das Kalzium wird sukzessive abgebaut und dadurch auch die Knochendichte vermindert. Und wir wissen ja alle, dass, wir wissen alle, ist immer falsch vielleicht zu sagen, aber die Knochendichte nimmt halt immer weiter ab, je weniger man belastet. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Gips oder sowas bekommt und hat in dem Sinne eine Ruhigstellung des Gelenks, ist nicht nur so, dass die Muskulatur zurückgeht, so wie die das meistens glauben, die Leute, Nein, es ist auch so, dass der Knochen degeneriert, wenn der Gips oder die Ruhigstellung über einen längeren Zeitraum passiert, über 6 oder 8 Wochen oder über 10 Wochen, 12 Wochen, dann hat auch die passiven oder die aktiven Strukturen, sag ich mal, nehmen rapide ab. Und dann muss wieder sukzessive belastet werden, aufgebaut werden. Und das ist bei Osteoporose-Leuten genauso. Man muss jetzt halt die Belastungsform oder die Belastungsmuster so wählen, dass man halt keine ruckartigen oder keine stoßwelligen Belastungen macht, aber zyklische Bewegungen, Zug und Druck drauf bringen, dass die Osteoplasten, das sind diese Bausteine der Knochenstrukturen, wieder angesteuert werden, um wieder neues Gewebe nicht einzubauen, sondern auch zu festigen und nicht weiter zu degenerieren. Also ich finde es ganz wichtig für Leute mit Osteoporose oder mit Knochenschwäche, dass diejenigen sich weiterhin zwangslagenfrei durch Krafttraining auch richtig belasten. Und vom Einbeinstand und so weiter wächst letztendlich nicht das Knochengewebe oder wird das Knochengewebe nicht gefestigt, sondern es wird durch Kreuzheben und Kniebeugen gefestigt, unter anderem also durch axiale funktionelle Bewegungsmuster. Und dadurch wächst letztendlich alles sukzessive im Körper mit und man wird wieder stabil. Es gibt eine Krankheit, die nennt sich Glasknochenkrankheit. Und man hat früher das bei Schwimmern gehabt, dass diejenigen Schwimmer, die früher kein leistungsorientiertes Krafttraining gemacht haben, aber die auch zu Marc Spitz-Zeiten, das ist schon lange her, ich glaube, das war irgendwann in den 80er Jahren, gab es Schwimmer, die am Tag 6 Stunden im Becken waren, haben halt geschwommen, 6 Tage die Woche. Bei denen hat man irgendwann eine verminderte Knochendichte festgestellt. Warum war das so? Die hatten zwar eine funktionelle Muskulatur im Wasser, aber hatten halt eine geringe Knochendichte. Und diese Knochendichte passierte deswegen, weil die einfach nicht mehr gegen Schwerkraft gearbeitet haben, sondern die Knochen sind letztendlich zurückgegangen, weil einfach der Widerstand durch die Schwerkraft gefehlt hat. Genau das gleiche gilt auch bei Astronauten. Wenn ein Astronaut im Himmel ist, im Kosmos da rumschwirrt und 10 Monate irgendwo da durch Luft fliegt, dann ist die Knochendichte relativ gering, beziehungsweise alles, was strukturell drumherum ist, muss erst wieder sukzessive aufgebaut werden. Durch Krafttraining, durch Zug und Druck. Und deswegen halte ich das gerade für Leute, die Osteoporose haben, für sinnvoll, zum Krafttraining zu kommen. Kommt vorbei ins Zentrum hier und wir sprechen das durch und beraten. Da braucht man keine Angst vor zu haben. Das ist das, was am meisten eigentlich gebraucht wird.
Ja. Okay, jetzt kommen wir zu einer etwas anderen Frage, die man auch ziemlich häufig im Alltag hört. Was genau hat denn das Aufhören mit Rauchen zu tun mit dem Gewicht zunehmen?
Gut. Ja, was denkt man denn immer? Also die meisten sind der Meinung, ja, ich rauche jetzt nicht mehr und habe deswegen Probleme mit dem Essverhalten und nehme dadurch zu. Aber ich esse gar nicht so viel mehr als sonst irgendwo, aber ich habe einfach 5-6 Kilo zugenommen. Ja, das kann man aus mehreren Dingen eigentlich beantworten, diese Frage, warum die Leute nach dem Rauchen aufhören. Es gibt einen Stoff, der nennt sich Nikotin, kennt jeder, hat jeder von Hörensagen schon mal gehört. Der ist in den Zigaretten enthalten. Es gibt Nikotinpflaster, die als Zigarettenersatztherapie letztendlich wirken oder Kaugummis, wo das Nikotin im Körper anderweitig zugeführt wird. Und dieses Nikotin hat die Eigenschaft, sie wirkt auf den Fettstoffwechsel, indem sie das Enzym Lipase stimuliert. Lipase ist letztendlich, im Körper schwimmt das rum, das ist ein Enzym, was letztendlich die Fette aufspaltet, trennt letztendlich die Alkohole von den Fettsäuren. Und somit setzt es quasi die Fettsäuren sozusagen frei. Und diese Lipase ist vermehrt aktiv bei Rauchern. Wenn Raucher aufhören zu rauchen und dadurch kein Nikotin mehr zuführen, also einen kalten Entzug beispielsweise machen, dann ist diese Lipaseproduktion nicht mehr so stark aktiv. Und dadurch nehmen die Raucher oftmals anfangs 5 bis 10 Kilo zu, weil der Fettstoffwechsel in der Struktur gestört ist. Zudem kommt natürlich noch die Ersatzgeschichte, öfter mal Snickers, öfters mal ein Mars, parallel zum Rauchen mal ein Stück Kuchen zu essen, kohlenhydratreiche Mahlzeiten zu essen. Die lassen den Insulinspiegel letztendlich wieder hochschießen, was einen Heißhunger letztendlich mit sich führt. Das sind dann so Stellschrauben, die wieder auf dieses normale Essverhalten gehen. Aber letztendlich vom Stoffwechsel ist es so, dass man wirklich das Raucher ein anderes Fettstoffwechselverhältnis haben, weil die Lipase aktiver ist. Und wenn man aufhört zu rauchen, dann hat man weniger Lipase bzw. weniger fettverdauernde Enzyme inne und dann kann es sein, dass einfach schneller zugenommen wird. Das stellt sich dann irgendwann nach einer gewissen Zeit wieder ein, aber am Anfang ist es so und dann sind die meisten Leute auch schon ein bisschen molliger und dann sagen sie, alles auch egal und dann wird parallel weiter gegessen und schon haben wir das Problem. Also Leute, immer weiter qualmen, dann bleibt er schlank. Ja, das ist schwierig, aber es ist, man muss da ein bisschen drauf hinweisen. Ne? Also das ist schon, natürlich hat das Rauchen schädlichere Aspekte als das Nichtrauchen, ist aber logisch. Also deswegen soll man auch nicht weiter anfangen zu qualmen, deswegen soll man mehr Sport machen, dass man die Fettsäuren letztendlich auch verwertet. Aber das ist meistens auch der Grund, warum das einfach so ist, warum Leute dann zunehmen. Also ich ermutige trotzdem keinen zum Schmücken, ne?
Ja, das solltest du nicht.
Nein, das sollte ich jetzt nicht tun.
Okay, dann kommen wir schon zu der nächsten Frage. Warum findest du, also oder warum ist aus deiner Sicht das Funktionstraining nach Verletzungen nicht das Optimalste? Und was ist deiner Meinung nach in der Anschlusstherapie am sinnvollsten oder idealer?
Im Gegensatz jetzt zum Funktionstraining. Ja, genau. Die Frage kommt ja öfter. Ja, ich habe hier was, ich habe hier eine Verordnung vom Arzt nach Paragraph so und so. Können Sie das abrechnen mit der Krankenkasse? Und die Krankenkasse hat vor 10 Jahren knapp oder 11 Jahren letztendlich nur noch das Core-System anrechnen lassen, jetzt für diesen Reha-Sport, und das Gerätetraining muss quasi immer extra bezahlt werden. Und das war für uns Studios letztendlich damals auch unter meinen Umständen so eine Hiobsbotschaft, wo ich gesagt habe, ja, ist eigentlich nicht ganz so pralle die Situation gerade, weil uns eigentlich die Hälfte unseres Handwerkszeugs weggenommen wurde. Bedeutet, der Reha-Sport ist so, dass man zweimal die Woche, das weißt du selber als Physio auch, ne, zweimal die Woche irgendwo sich anmeldet in einem Rehabilitationsstudio, was letztlich schon mal diesen Paragraph abrechnen kann, was aber nur Kurse gibt. Das Ganze ist quasi auf Core-System aufgebaut. Ich selber habe die Ausbildung auch gemacht, Orthopädie bzw. Trainer für Rehabilitationssport, Schwerpunkt Orthopädie. Habe jetzt auch erst die Verlängerung wieder gemacht, über 5 Jahre, glaube ich, geht die. Und ein Teil des Teams hier hat das auch und fast alle eigentlich haben diese Rehabilitationsmaße. Wir dürfen quasi abrechnen, aber wir machen dieses Medium-Kurs nicht. Warum mache ich das nicht? Kurse, finde ich, sind in dem Sinne nicht initiiert, weil es gibt verschiedene Krankheitsbilder, die verschiedenartig beübt werden müssen. Wenn jemand Schulter hat, kommt er in einen Rehabilitationskurs mit Leuten, die Knie- oder Hüftproblematiken haben, weil es der Reha-Kurs Orthopädie gerade ist. So, und wenn ich als Übungsleiter vorne stehe und muss jetzt Übungen signifikant für die Schulterrehabilitation mit den Leuten machen, dann habe ich einfach Probleme, weil die Leute mit der Hüfte dann da stehen und sagen, ja, was soll ich jetzt mit der Schulterrehabilitation, meine Schulter ist fit. Also ich kann quasi im Punkto dieses Reha-Sports, ist meine Meinung, selbst wenn ich noch so ein guter Trainer bin, gerade deswegen, weil man ein guter Trainer ist, kann man nicht allen Leuten gerecht werden. Und deswegen kann man nicht initiiert eingehen. Beim Gerätetraining ist es so 1:1, wo man mit den Leuten spricht, wo man Leute sagt, pass auf, was hast du für Symptome? Dann muss der Trainer letztendlich medizinische Fachkenntnisse haben, muss wissen, wo sind die Zwangslagen, wie ist die Übungsabfolge, welche Übung sollte er zuerst machen, welche hinterher, wie sind die Zusammenhänge. Und dann kann man ans Gerät individuell für denjenigen eine 5-4 Trainingsplanung letztendlich zusammenstellen und konzeptieren. Und das ist, finde ich, das ist halt nicht mehr zulässig. Das geht jetzt nur noch privat, aber ich habe das Ding durchgezogen. Ich mache das privat hier in unserem Studio, weil das ist für mich die beste Form des Arbeitens, dass man mit den Leuten so individuell viel besser arbeiten kann und den Leuten viel besser helfen kann dadurch. Im Reparationssport ist das, wie gesagt, für mich so ein Durchziehen. Und wenn man individuell am Gerät ist, das, was man sonst in den Studios zubuchen kann, jederzeit, das muss man halt zubuchen. Das ist halt nicht, was man von der Krankenkasse bekommt. Das kann dann jedes Studio, wenn das Studio gute Trainer hat oder weiß letztendlich, was wo der Hase ein bisschen langläuft in der Thematik. Aber ansonsten ist das halt nicht von der Krankenkasse finanzierbar. Das ist so ein bisschen das, was ich so ein bisschen ankreide im Gesundheitssystem.
Ja. Gerade jetzt mit dem Thema Krankenkassen, es werden ja ganz gerne mal auch bei Verletzungen Bandagen verschrieben. Was hältst du denn davon?
Ja, also bei Bandagen ist es oftmals das Problem für mich selber, dass mit Hilfe, wir gehen jetzt mal einfach mal von einer Verletzung aus, zum Beispiel hat jemand Knieprobleme. Und diese Knieprobleme sind jetzt letztendlich so, dass der Meniskus jetzt nicht durch ist oder angerissen ist, sondern er ist leicht entzündet. Wir haben eine leichte Schleimbeutelentzündung dadurch. Und wir wollen jetzt das Knie stabilisieren, indem wir halt eine Bandage ummachen. Und dann sagen die Leute meistens, ja, ich habe mir jetzt eine Bandage gekauft und mache mit Bandage das und dieses, jenes. Also Bandagen haben in Extremsituationen ihre Daseinsberechtigung. Das bedeutet, im Wettkampf bzw. in der ausführenden Sportart kann man bandagieren, um letztendlich zu schützen. Man sollte aber in Alltagssituationen und im Training auch, es kommt auf das Training an, aber auch gezielt die Bandage mal weglassen, auch im Alltag weglassen, weil eine Bandage von außen tiefenstabilisierende Reize des jeweiligen Produkts oder des jeweiligen Körperteils wegnimmt. Eine Bandage übernimmt letztendlich die Stützfunktion der Muskulatur, auch der Tiefenmuskulatur. Und diese Stützfunktion ist immens wichtig, damit die Muskulatur vernünftige Züge und Drücke bekommt. Und wenn man jetzt von außen quasi so einen Störfaktor einbaut, indem man diese Muskulatur ausschaltet, das Knie von außen extern stützt, dann nimmt auch die Tiefenstabilität der Muskulatur ab. Und somit wird die Symptomatik immer schlimmer. Die Disbalancen werden höher, weil die Muskulatur sich drumherum weiter verhärtet, weil einfach dieses ganze Muskelansteuerungsgefühl bzw. die Muskelansteuerung, diese Mechanik, diese Abläufe, die da passieren, komplett gestört sind von außen. Und deswegen sehe ich Bandagen immer so ein bisschen mit einem lachenden, weinenden Auge entgegen. Also Bandagen, wenn Fußballer zum Beispiel abliefern müssen oder Handballer müssen abliefern, eine starke Stab-Stopp-Bewegung im Wettkampf, dann ist eine Bandage in der Situation des Kampfes entscheidend gut. Aber man sollte das Training nicht nur auf Bandage aufbauen, weil sonst die tiefenstabilisierende Muskulatur einfach zu stark abnimmt und das Problem stärker noch wird. Und das ist so die Punkte. Im gleichen Zuge nochmal kurz über Einlagen. Also wenn Leute mit Einlagen quasi kommen, ist auch wieder so ein geiler Punkt. Also wenn die Einlage, jetzt kommt gerade der Eismann um die Ecke. Meinst du jetzt ein Eis?
Ja.
Ja, danach, okay. Situation ist so, bei Einlagen ist genau das gleiche Problem. Also wenn ein Mensch mit 40 oder 45 Jahren Einlagen verschrieben bekommt, weil er Probleme im Knie hat, dann ist das so, dass der Körper ja schon über diese ganzen vielen Jahre auf eine gewisse Grundstatik eingebaut ist. Und man hat jetzt beispielsweise eine Fehlstellung im Knie, die man jetzt irgendwie mit der Einlage retuschieren will, weil man dann seitlich oder innen drin den Fuß anders abrollen lässt beziehungsweise anders stellt, hat man natürlich einen Winkel im Knie. Letztendlich hat man da diese Strukturen, die im Knie sind, nicht mehr so stark belastet. Aber man verändert ja nicht nur die Statik im Knie, sondern verändert auch die Statik in der Hüfte, im Rücken und im Schultergürtel. Kann also sein, dass nach dieser Einlagenverschreibung, wenn die Leute mit der Einlage durch die Gegend gehen, auch belasten, plötzlich Probleme ganz woanders auftreten. Ja, warum ist das so? Das Knie ist plötzlich in Ordnung, plötzlich habe ich Hüfte. Die Leute sagen, oh, plötzlich tut mir die Schulter weh. Ist dann meistens der Grund, weil sich die Gesamtstatik verändert und diese ganzen eingeschliffenen Gelenkoberflächen werden natürlich jetzt auch durch diese statische Veränderung im Sprunggelenk quasi jetzt komplett anders belastet. Und deswegen ist das auch immer so eine Sache. Also eine Einlage ist auch nicht immer meines Erachtens Mittel zur ersten Wahl oder immer so, dass alle heil bringen soll. Das gibt es letztendlich dann nicht. Ne? Man muss immer den Mittelweg finden, gucken, wie individuell das Ganze für mich passt und so. Aber es gibt immer auch Nebenwirkungen, genau wie bei Medikamenten auch. So ist das bei diesen Geschichten genau das Gleiche.
So, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Was hältst du denn von der Aussage, über den Sommer möchte ich pausieren, dafür gehe ich in den Garten und mache dort viel oder mache anderweitige Sachen?
Okay. Ja, also das ist auch mal so eine ganz lustige Nummer, dass die Leute dann der Meinung sind, dass der Körper, wenn die sich gut hingebaut haben, sagen wir mal von Oktober bis Februar, sind schmerzfrei, sagen auch, Steffen, meine Schulter tut nicht mehr weh, der Rücken ist super, ich bin toll beweglich, naja, jetzt fahren wir erstmal 6 Wochen in Urlaub, dann fahren wir erstmal nach Malle und dann fahren wir dahin und danach habe ich auch den Garten noch, du weißt, Rasenmähen und so weiter und gut, ich sage dann mal, ja, ist auch eine schöne Sache und so weiter. Situation ist aber, dass auf Malle und selbst wenn es noch so schön ist, selbst wenn ich mir dann Fahrrad miete und alles toll mache und selbst wenn ich im Garten meine Orchideen gieße oder meinen Rasen das 8. Mal im Monat mähe, weil er so schön kurz ist danach, habe ich aber die Problematik, dass der Körper keine Pause macht in der Zeit. So, dann habe ich oftmals die Situation, dass die Leute nach 3-4 Wochen mich anschreiben, ja Steffen, ich habe plötzlich Schulter wieder, was kann ich denn mal machen? Und dann sage ich ja ganz einfach, du setzt dich jetzt in dein Kfz und kommst einfach ins Studio und ziehst wieder durch. Ja, aber ich bin doch momentan, ich mache doch viel Garten. Ich sage, das ist genau der Punkt. Also der Körper macht in der Zeit, wo ihr denkt, jetzt Pause zu machen, weil ihr es mental braucht oder wollt es so oder wollt Geld sparen oder was weiß ich was oder seid zu faul, keine Ahnung, was die Leute da manchmal einfach so sich für Entschuldigende ausdenken. Der Körper macht halt keine Pause. Und die Probleme kommen nach 6 bis 8 Wochen spätestens wieder. Und wenn man quasi viel im Garten rumwühlt, was ich den Leuten auch nicht unterstelle, das ist nicht mal. Natürlich wird irgendwie rumgewühlt und wird rumgebastelt. Diese Disbalancen stellen sich aber wieder ein, weil die Trainingsreize fehlen, dass der Körper wieder in die richtige Ausgangsposition kommt. Also ich halte davon gar nichts. Wenn jemand der Meinung ist, er muss pausieren oder was weiß ich was zu machen, dann soll er sich halt zu Hause da irgendwo ausstaffieren und soll weiter durchtrainieren und dann ist er auch weiterhin schmerzfrei, okay? Aber zu meinen jetzt, der Körper macht jetzt über den Sommer eine Pause und man holt dann alles im Herbst wieder nach, dann fange ich wieder von vorne an. Die Leute fangen von vorne an, haben dann auch ganz andere Probleme, weil der Körper auch wieder älter geworden ist. Haben vielleicht 4-5 Kilo noch zugenommen, weil das Grillen so gut war. Also ich halte von diesen Strukturen, von diesen Denkweisen halt nichts. Jeder kann denken, so wie er das möchte, aber ich kann die Leute immer nur warnen, macht nicht Pause in irgendeiner Form oder zieht das Training durch, bleibt vom Kopf her immer im Modus, dann fällt es euch auch nicht so schwer. Dann ist das irgendwann quasi im Rhythmus drin. Und tröstet euch nicht, dass das Wetter heute zu warm wird. Dem Körper ist das auch egal, ob er 30 Grad sind oder nicht. Der Halswirbelsäule ist das egal. Du musst ansteuern, quasi durchbluten, bestimmte Bewegungen machen und dann geht es auch wieder. Ne? Das sind so die Situationen, was die Pausiere angeht. Man muss manchmal eine Pause machen, das ist gar kein Problem. Trainingspausen braucht jeder. Aber das über so einen langen Zeitraum zu machen, das dann als Ausrede zu nutzen, das bringt nichts. Ne? Das ist das Problem, weil der Körper keine Pause macht. Genauso ist jetzt bei Corona genau das Gleiche. Der Körper macht keine Pause wegen Corona. Man muss zum Training gehen, weil der Körper letztendlich, das sage ich auch, Behandlungsstaus hat auch jeder Physiotherapeut. Plötzlich stellen sich ganz andere Baustellen ein, weil die Leute gar nichts mehr machen. Und da müssen wir dann quasi immer wieder als Trainer oder wenn da Therapeuten sind, die müssen dann quasi dagegen ansteuern. Das ist manchmal immer ein bisschen schade. Diejenigen, die durchziehen, 365 Trainingstage im Jahr, Tage im Jahr und davon sagen wir mal 250 Trainingstage, die in Strich durchziehen, denen geht es auch eigentlich gut. Das sind meistens diejenigen, die dann so eine Pause machen, die dann wiederkommen und sagen, oh, das ist immer so schwierig. Ne? Und dann am Ende ist noch das, was noch in die Frage mit rein impliziert ist, die Sache mit der Trainingsplanung. Wenn die Leute 3 Monate Trainingsplanung, 3 Monate nicht beim Sport waren, dann einen anrufen oder sagen, wir müssen mal nur einen Trainingsplan machen. Ich brauche mal nur einen Trainingsplan. Ich habe das und das und das und das. Ich sage, der Trainingsplan ist jetzt nicht ein neuer Plan, sondern der Trainingsplan bedeutet, mal wieder 10 Mal zum Training kommen. Das ist dann einfach meine Planung. Das ist eine ganz einfache Antwort. Aber wenn man 3 Monate Pause gemacht hat, dann ist es klar, dass der Körper einfach in einer degenerierenden Phase ist. Der braucht einfach nur die Ansteuerung wieder. Wenn man 10-12 Mal Training draufgegeben hat, geht es schon wieder besser. Hat man die Probleme meistens schon gar nicht mehr. Thema Trainingsplanung kommen wir im nächsten Hörspiel nochmal drauf zu. Das ist auch nochmal ganz interessant, was ich da so zu sagen könnte vielleicht oder auch nicht. Aber ich denke mal schon, dass es den einen oder anderen vielleicht ein bisschen wachrüttelt, was ich so von dieser ganzen Trainingsplanung halte und von gib mir mal einen Plan und wir machen mal dieses, jenes. Darüber können wir uns das nächste Mal auch nochmal gerne unterhalten. Das wäre dann Frage 1, weil das kommt auch regelmäßig. Antwortet auch immer regelmäßig drauf. aber meistens zu 99% verstehen das die Leute dann auch, wenn ich das dann so erklärt habe, was ich dann davon halte, von der ganzen Struktur. Weil ich finde, wesentliche Dinge sind viel wichtiger, was man dem Trainierenden beibringen muss. Und wenn man das geschafft hat, wenn die das verstanden haben, dann sind das Selbstläufer und das ist das, worauf es aufs Training ankommt. Dass die Leute selber Training verstehen, den Körper lernen zu verstehen und mit dem Körper lernen umzugehen. Das sind diejenigen, die Fortschritte machen. Das ist mein Ziel, das will ich erreichen. Die fallen dann auch nicht hinten runter. Okay. Ja, sehr das gut. War heute Vielen der Dank. Heutige Freitag. Jetzt muss ich auch noch zum Sport. Franzi muss noch ein bisschen arbeiten. Zieht noch genau. Ein bisschen durch. Ne? Und dann sehen wir uns irgendwann bald mal wieder. Ne?
Okay, macht's gut.
Tschüssi, schönes Wochenende.